Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Mit Margarete Wohlan. Hallo. Vor 3 Monaten wurde in Kasachstan ein neuer Präsident gewählt, nachdem der alte nach fast 30 Jahren an der Macht überraschend zurückgetreten war. Das war für die Menschen etwas so epochal Unerwartetes, dass sie nach anfänglichem Zögern anfingen, auf die Straße zu gehen.
Die Leute haben weniger Angst. Der Staat ist irgendwie verzweifelt, weil er keine Lösungen findet. Und die Leute drücken ihre Unzufriedenheit aus. Aber der Staat verweigert ihnen Gerechtigkeit.
Erzählt Jewgeni Schoftis, einer der renommiertesten politischen Analysten Kasachstans. Der Neue gilt als Marionette des Alten. Er heißt Kasym Jomart Tokajew, war beim alten Senatssprecher und ist nun Präsident Kasachstans. Kann er trotzdem etwas ändern? Etwas bewegen? Die Menschen sind skeptisch. Ihre Proteste haben auch nach den Wahlen Anfang Juni nicht nachgelassen. Bei uns gibt man den neuen 100 Tage Zeit. Dann sollten die ersten Taten erfolgt sein, an denen man sie messen kann. Dachte jedenfalls unsere Autorin Edda Schlager. Was sie fand, ist nicht ganz so eindeutig.
Über dem kleinen Städtchen Aris im Süden Kasachstans steht die Mittagshitze. 45 Grad, die Luft flimmert. An der Hauptstraße steht eine Reihe kleiner Wohnhäuser. Vor Nummer 9 laden Bauarbeiter mit nackten Füßen in Badeschlappen Holzbohlen und Bretter von einem LKW und schleppen sie in den Hof. Der Dachstuhl des Hauses liegt offen. Im gesamten Innenhof sind neue Balken verteilt. Daneben liegen Überreste des alten Dachs, Holzlatten und Asbestplatten, mit denen die Häuser in Aris üblicherweise gedeckt sind.
Die Druckwelle hat die Dächer eingedrückt. Hier, die Reste des alten Dachs. Das ist einfach eingebrochen,
erzählt einer der Bauarbeiter. Die Männer gehören zu einem der dutzenden Bautrupps, die derzeit in Aris unterwegs sind. Fast ein Viertel der Häuser der 45.000 Einwohnerstadt muss repariert oder sogar neu aufgebaut werden. Denn am 24. Juni hatte eine gewaltige Explosion den Ort erschüttert. Nur ein paar hundert Meter vom Ort entfernt liegt ein Sprengstofflager der kasachischen Armee. An jenem Montag, morgens um 9:30 Uhr, war ein Großteil der dort gelagerten Munition in die Luft geflogen. Wie durch ein Wunder kamen nur 2 Soldaten und ein Zivilist bei der Explosion ums Leben. Hunderte Menschen wurden verletzt. Bis heute dauern die Aufräumarbeiten noch immer an. Bei Kalbibi bei Mischauer auf dem Hof ist kein Baulärm zu hören. Ihr Haus gibt es nicht mehr. Eine zertrümmerte Wand markiert die Grenze zu ihrem Nachbargrundstück. Die 53-Jährige steht in einem hellblauen Kleid verloren neben einer planierten Fläche. Kalbibi, die 3 Jüngeren ihrer 6 Kinder und ihre Mutter wohnen jetzt in der Sommerküche. Als das Munitionslager explodierte, erinnert sie sich, war sie zur Arbeit. Sie hilft im örtlichen Krankenhaus als Putzfrau. Sie selber sei wegen ihrer alten Mutter nach Hause gerannt, erzählt sie.
Als ich ankam, waren alle Fenster zerbrochen. Ich habe meine Mutter in den Rollstuhl gesetzt und ohne irgendwas einzupacken, sind wir einfach losgelaufen.
Mittlerweile ist klar, Kalbibi und ihre Familie werden ein neues Haus bekommen. Erinnerungen und wichtige Dokumente aber gibt ihr keiner zurück. Den Plan für das neue Haus hat sie einfach unterschrieben. Welche Wahl habe sie denn gehabt, fragt sie. Für die kasachischen Behörden ist das Thema Aris nahezu abgeschlossen. Die Regierung hat den Wiederaufbau der Stadt angeordnet. Strafrechtliche Konsequenzen wird die Explosion des Sprengstofflagers wahrscheinlich nicht haben. Verteidigungsminister Nurlan Yermekbayev hatte Anfang Juli erklärt, in Munitionslagern sei so eine Explosion ein natürliches Phänomen. Doch für viele Bewohner von Aris ist die Explosion eine hochpolitische Angelegenheit. Auch wenn die meisten, so wie Kalbibi, das aus Angst lieber nicht sagen. Innerhalb von 10 Jahren hat es bereits 4 solcher Vorfälle gegeben. Einschließlich der jetzigen Opfer starben insgesamt 10 Menschen. Dass die kasachische Regierung die Katastrophe in Aris unter den Tisch kehren will, macht auch Aul Khan Jonsan wütend.
Die haben gewusst, dass früher oder später was passieren wird. Seit 30 Jahren schleppen die das Zeug hierher. Warum bringen die das nicht in die Steppe? Soll es doch da explodieren. Aber wir sind denen doch völlig egal.
Aul Khan, ein 65-jähriger Rentner, hat ein Geschwür an der Hüfte, das ihn ans Bett fesselt. Während seine Frau sich um Haushalt und die Tiere kümmert, verbringt der ehemalige Buchhalter die meiste Zeit im Internet. Der Laptop auf einem Stuhl an seinem Bett, das Smartphone daneben. Aul Khan war nach der Explosion als einer von ganz wenigen in Aris geblieben. Sein Haus liegt auf der anderen Seite der Stadt und ist heil geblieben. Sobald es Strom gab, berichtete er auf Facebook, was in Aris passiert war. Und er bekam selbst durchs Internet mit, dass die Evakuierten in Shymkent auf die Straße gingen. Tausende hatten sich dort vor der lokalen Zentrale der Präsidentenpartei Nur Otan versammelt und forderten Rechenschaft von den Behörden. Nach Aris zurückkehren wollten sie aus Angst nicht. Für Aul Khan ist die Politik der letzten drei Jahrzehnte die Ursache für den Frust und Ärger der Leute. Nursultan Nazarbayev, der seit 1991 Präsident Kasachstans gewesen war, habe das Land zugrunde gerichtet.
Das Regime ist sowas von am Ende, diese Korruption und alles. Wenn ich mich beschwere, dass die Behörden hier schlampen, hört doch sowieso keiner zu. Und was sollen die Leute machen, wenn man ihnen nicht zuhört? Dann gehen sie auf die Straße und protestieren. 28 Jahre sind für einen Menschen ja wohl doch ein bisschen viel, oder? Von wegen, der ist zurückgetreten. Der hat sich eingerichtet und abgesichert und kommandiert weiterhin alles.
Dass Aul Khan den Mut hat, Nazarbayev ganz offen zu beschimpfen, hat einen Grund. Im März war dieser überraschend als Präsident zurückgetreten. 30 Jahre lang hatte der heute 79-Jährige das Land regiert, war im Volk wirklich beliebt. Doch Personenkult, Korruption, ins Ausland verschobene Milliarden und die wirtschaftliche Talfahrt der vergangenen Jahre haben Nazarbayevs Autorität untergraben. Die Bevölkerung hat seine Politik satt. Seit Nazarbayevs Rücktritt ist Kasachstan nun in politisch ungewohnt unsicheres Fahrwasser geraten. Die Post-Nazarbayev-Ära hat begonnen. Scheinbar. Denn im Grunde ist der neue Präsident Tokayev nur ein Instrument, um Nazarbayev und seine Familie weiterhin an der Macht zu halten. So jedenfalls die überwiegende Meinung der ausländischen und inländischen Beobachter. Almaty, die größte Stadt Kasachstans, rund 800 Kilometer von Aris entfernt. Sie bleibt für viele Intellektuelle das Zentrum des Landes, obwohl Astana, das nun zu Ehren Nazarbayevs in Nur-Sultan umbenannt wurde, die Hauptstadt Kasachstans ist. Jewgeni Zhovtis ist einer der renommiertesten politischen Analysten Kasachstans und wohnt im alten Zentrum von Almaty.
Es ging nie darum, wer Nazarbayev beerben würde. Viel wichtiger ist, wie politische Ämter verteilt werden, um die Garantien, die Nazarbayev den Eliten für deren Sicherheit persönlich gegeben hat, zu institutionalisieren, weil es so jemanden wie Nazarbayev nicht mehr geben wird.
Kasym Jomart Tokayev, ehemaliger Senatssprecher, ist seit dem 9. Juni neuer Präsident Kasachstans. Er war Interimspräsident nach Nazarbayevs Rücktritt und gilt als dessen willige Marionette. Bei den Präsidentschaftswahlen, das erklärten die Wahlbeobachter der OSZE, seien fundamentale Freiheiten verletzt und Kritiker unter Druck gesetzt worden. Das alte Regime wollte den Machttransfer kontrolliert über die Bühne gehen lassen. Einziger Schönheitsfehler: es hat nicht mit der Widerspenstigkeit der eigenen Bevölkerung gerechnet.
Die Leute haben weniger Angst. Der Staat ist irgendwie verzweifelt, weil er keine Lösungen findet. Und die Leute drücken ihre Unzufriedenheit aus. Aber der Staat verweigert ihnen Gerechtigkeit.
Denn die Menschen trieb nicht nur in Shymkent ihre Wut auf die Straße nach der Katastrophe in Aris. Auch im Westen Kasachstans wurden jüngst Ölarbeiter gegenüber ausländischen Kollegen massiv gewalttätig, weil sie deutlich weniger verdienten. In einem Vorort von Almaty besetzten Demonstranten für Stunden eine wichtige Ausfallstraße, weil sie jetzt im Sommer nur rationiert Wasser erhalten. In Nur-Sultan forderten alleinerziehende Mütter vor kurzem bessere Unterstützung. Am 6. Juli, Nazarbayevs Geburtstag, gab es erneut Proteste und Massenverhaftungen. Journalisten wurden bei ihrer Arbeit massiv bedroht und behindert. Die Anlässe der Proteste sind grundverschieden. Doch alle eint, die Menschen suchen ein Ventil für ihre Unzufriedenheit mit der Politik des etablierten Regimes. An einem warmen Juliabend in der Fußgängerzone in Almaty, gegenüber der Oper. Junge Familien und Liebespaare bummeln, ältere Leute sitzen auf Bänken neben den zahlreichen Springbrunnen. Die Bewegung Oyan Kasachstan hat zu einem öffentlichen Treffen aufgerufen. Eine kleine Lautsprecheranlage ist aufgebaut. Die jungen Leute verteilen Aufkleber mit dem Namen der Bewegung. Sie kleben an Rucksäcken, nackten Oberarmen und einer Bulldogge am Geschirr. Dann treten nacheinander einige der Aktivisten ans Mikrofon, singen Lieder oder rezitieren Gedichte. Alle persiflieren oder kritisieren in irgendeiner Weise den alten oder den neuen Präsidenten und werden mit Beifall gefeiert. Oyan Kasachstan heißt auf Deutsch Wach auf Kasachstan. Diese jungen Leute hier, Künstler, Studenten, Journalisten, haben die jetzige Protestwelle in Kasachstan überhaupt erst losgetreten. Kurz nach Nazarbayevs Rücktritt im März ging es los. Dimash Aljanov, 35 Jahre alt, Absolvent der London School of Economy and Politics, ist einer der Initiatoren und erklärt, was Oyan Kasachstan will.
Wir sehen unsere Aufgabe nicht darin, an die Macht zu kommen. Wir wollen das System ändern. Wir haben den Raum besetzt, den es hier quasi nicht gibt, weil es keinen politischen Pluralismus gibt und keine fairen Wahlen. Deshalb nennen sie uns Opposition. Aber wir kämpfen für demokratische Institutionen und Mechanismen und nicht um die Macht.
Die Aktivisten von Oyan Kasachstan wollen mit den Leuten in der Fußgängerzone ins Gespräch kommen, sagen sie. Plötzlich spricht ein älterer Herr einen der Aktivisten an. Er stellt sich als Sergei vor, sei Physikprofessor.
Das Land wird sich nicht ändern. Natürlich hätte ich das auch gerne, nur ist das System sehr widerstandsfähig. Aber ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Vielleicht werden so Leute wie ich Sie eines Tages ganz offen unterstützen, auch wenn ich das bezweifle.
Der Professor wirft den Aktivisten vor, dass sie nur die Stadtbevölkerung vertreten. Auf dem Lande hätten die Menschen andere Probleme. Doch fragt man beispielsweise die Menschen in Aris, dem Ort, in dem das Munitionslager explodiert war, fühlen die sich durchaus angesprochen. Aul Khan, der ans Bett gefesselte Rentner, hatte ein paar Tage vorher berichtet, dass er die Arbeit der Aktivisten von Oyan Kasachstan unterstütze.
Ich weiß Bescheid über Oyan Kasachstan. Ich kenne deren Programm. Bisher gehen ja fast nur die Jungen auf die Straße. Aber die wissen, was in den Dörfern hier vor sich geht. Dass es keine Arbeit gibt, dass die Kinder nicht wissen, wie sie Geld verdienen sollen. Wir bitten die Regierung ja nicht um Geld. Gebt uns einfach Arbeit. Wir brauchen keine Fische, die Angel reicht uns schon. Gebt uns einfach eine Angel.
Die Wirtschaft in Kasachstan stagniert. Niedrige Rohstoffpreise und die Russland-Sanktionen, aber eben auch Vetternwirtschaft und Korruption sorgen dafür, dass es Menschen wie Kalbibi und Aul Khan in Aris, aber auch vielen Städtern wirtschaftlich immer schlechter geht. Und deren Wut und Protestbereitschaft wachsen. Von einem zweiten Maidan aber, davon, dass Zehntausende Menschen in Kasachstan gleichzeitig an vielen Orten auf die Straße gingen, ist das Land weit entfernt. Denn für die meisten Menschen in Kasachstan geht das Leben nach den Wahlen trotz der Proteste normal weiter. Obwohl Sommerferien sind, sitzen in einem neu gebauten Hochhaus in Almaty 7 Kinder in einem kleinen, freundlichen Klassenzimmer. Sie sind zwischen 7 und 14 Jahren alt und müssen sich auf Kommando der Lehrerin Bilderreihen merken oder nach Schnelligkeit aus Klötzchen geometrische Figuren zusammensetzen. Sapsan, Schule zur Entwicklung des Intellekts, heißt die Einrichtung. Wohlhabende Eltern können hier ihre Kinder für rund 135 Euro einen Monat lang zweimal die Woche herschicken. Für mehr als 1000 Euro auch mehrere Monate lang. Die Kinder lernen Rhetorik, Zahlenverständnis oder schulen ihre analytischen Fähigkeiten. Dauren Nurov, 29 Jahre alt, in Jeans und Markenpolohemd, ist Inhaber der Schule. Die, so erklärt er, sei ein Franchise-Unternehmen. In nur 2 Jahren habe man Ableger in 26 Städten in Kasachstan und jüngst auch in Russland gegründet.
In 2 Jahren haben wir ganz Kasachstan erobert. Mit Russland fangen wir gerade an. Das heißt, wir exportieren intellektuelle Dienstleistungen nach Russland. Das ist ganz selten, weil es sonst üblicherweise andersrum ist. Und wir sind da ziemlich stolz drauf.
Nurov hat in Großbritannien Wirtschaft studiert. Kürzlich wurde er vom Forbes-Magazin zu einem der erfolgreichsten Jungunternehmer in ganz Asien gewählt. Mit künstlicher Intelligenz und Robotik will er künftig richtig Geld verdienen. Insgesamt 50 Leute arbeiten für Nurov, etwa die Hälfte hier im Headquarter der Sapsan-Schule. Mit der anderen Hälfte arbeitet er an seinem neuesten Projekt, dem Roboter Karakurt. Der ist eine Auftragsarbeit der kasachischen Regierung. Auf seinem Smartphone zeigt Nurov einen der bisherigen 3 Prototypen des Roboters. Ein kleiner Panzer, so groß wie ein Elektroauto für Kinder, rollt auf Ketten durch die kasachische Steppe. Darauf sitzen 2 Männer.
Obwohl der nur so klein ist, hat er einen Radius von 15 Kilometern und kann bis zu 500 Kilogramm transportieren.
Als er bei der Armee war, erzählte Nurov, habe er ein paar hohe Offiziere kennengelernt. Die hätten ihm das Projekt angetragen. Nurov kooperiere nun mit dem kasachischen Verteidigungsministerium. Ist ein ganz normaler, vor allem so junger Unternehmer in Kasachstan in der Lage, als Selfmade-Man so ein Projekt zu akquirieren?
Das klappt nur bei denen, die den Machtstrukturen nahestehen, die administrative Unterstützung haben. Die Regeln und Institute der normalen Geschäftswelt funktionieren hier nicht. Es gibt ja keine Rechtsstaatlichkeit. Das heißt, solche Leute zählen drauf, dass man sie schützt. Und ihr Erfolg hängt davon ab, wie stark diejenigen sind, die sie protegieren.
Jungunternehmer Dauden Nurov und Oyan-Aktivist Dimash Aljanov könnten Kommilitonen sein. Sie ähneln sich äußerlich und in ihren Umgangsformen. Beide sind gebildet, haben Auslandserfahrung. Könnte Nurov sich vorstellen, an den Protesten teilzunehmen? Seine Antwort fällt vorsichtig aus.
Dass die Leute ihre Meinung sagen, das ist in Ordnung. Gewalt heiße ich dagegen nicht gut, auch wenn diese sicher eine Folge gewisser Probleme ist. Aber ich glaube, Präsident und Regierung wissen sehr genau, wie sie diese Probleme lösen können. Und sie sind ja zum Dialog bereit. Die Demokratisierung unserer Gesellschaft hat begonnen. Allerdings sollten die Herrschenden nicht bedroht werden, damit sie nicht die Daumenschrauben anziehen und das Regime verschärfen. Deshalb sollte man sie die Reformen lieber selber machen lassen.
Tatsächlich ist Präsident Tokayev nach den Protesten rund um die Präsidentschaftswahlen auf die Aktivisten zugegangen. Gerade hat er den sogenannten Nationalen Rat für gesellschaftliches Vertrauen gegründet.
Die jungen Leute sind eingeladen, Fragen an einem runden Tisch zu diskutieren. Nicht aber auf der Straße, durch Proteste. Nur durch einen Dialog können wir die Probleme, die es möglicherweise in unserer Gesellschaft gibt, gemeinsam lösen.
Mitglieder des Vertrauensrates sind rund 40 Vertreter der Zivilgesellschaft. Menschenrechtler, Regisseure, Unternehmer. Sie sollen der Regierung einen Einblick in die Interessen der Gesellschaft gewähren und an Gesetzesvorlagen mitwirken, um einen konstruktiven Dialog zu ermöglichen. Von Oyan Kasachstan ist niemand dabei. Und auch Annalis Joftis sieht den Vertrauensrat skeptisch. Seiner Meinung nach sei dies ein rein pragmatisches Manöver der Regierung.
Sie machen das nicht, um die Demokratie zu entwickeln, sondern um sich zu legitimieren. Was heißt das denn, wenn der Präsident einen solchen Vertrauensrat gründet? Dass das Parlament kein Vertrauen genießt. Die gewählten Parlamentarier sollten ja die Gesellschaft repräsentieren, aber da sie dies nicht tun, muss ein zusätzlicher Kanal für den Austausch mit der Zivilgesellschaft geschaffen werden.
Bisher sind die Proteste in Kasachstan friedlich geblieben. Die Strategie der Sicherheitsbehörden ist es offensichtlich, zu deeskalieren, und zwar mit wiederholten Massenverhaftungen. Die Demonstranten oder auch zufällig vorbeigehende Passanten werden immer wieder mit brutaler Gewalt in Busse verladen und abtransportiert. Waffen kamen auf Seiten der Behörden bisher nicht zum Einsatz. Keine Schlagstöcke, kein Tränengas, keine Schusswaffen. Teilnehmer der Proteste rund um die Präsidentschaftswahlen allerdings berichten, sie hätten in Almaty Scharfschützen auf Dächern und Balkonen rund um die Demonstrationen gesehen. Noch ist unklar, wie die gesellschaftlichen Probleme in Kasachstan in Zukunft gelöst werden sollen. Auf demokratischem Wege werden die alten Eliten ihren Machtanspruch nicht zur Disposition stellen. Fakt ist aber, die jahrelange Stabilität in Kasachstan ist vorbei. Die unruhigen Zeiten haben gerade erst begonnen.
Meint unsere Autorin Edda Schlager. Wir von der Weltzeit bleiben dran und schauen, ob sie recht behält. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie's gut.